In Ostdeutschland ist das Erstarken der AfD mit Sicherheit ein CDU-Problem, weil wenn wir früher in Sachsen und in Thüringen absolute Mehrheiten hatten, in Sachsen fast 60% und jetzt hinter der AfD liegen, dann ist ja erkennbar, dass das frühere CDU-Wähler sind, die jetzt AfD wählen. Im Westen ist das genau umgekehrt. Das Ruhrgebiet, da hat die CDU seit 80 Jahren nie eine Chance gehabt, irgendwas zu gewinnen.
SPD-Hochburg durch und durch.
Immer. Eigentlich. Und jetzt wählen frühere SPD-Wähler AfD. Und da finde ich, muss die SPD wieder erkennen, sie muss über die Themen auch der Arbeiter reden.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
machen. Das würden wir machen, die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte
also plus eins. Die totale absolute Mehrheit.
Das haben sich jetzt. Es gibt eine absolute Mehrheit.
Moin, hier ist Jan Schipmann und im Gepäck habe ich eine Folge Absolute Mehrheit mit einem Gast, den sich viele von euch schon lange wünschen. Armin Laschet kennt ihr alle. Der Ex-CDU-Chef ist 2021 zwar nicht Kanzler geworden, aber er ist trotzdem seinen Weg gegangen. Einerseits tritt er als versöhnliche Stimme auf, die sich überparteilich gegen die Spaltung der Gesellschaft stellt. Andererseits leitet er seit diesem Jahr den wichtigen Auswärtigen Ausschuss im Deutschen Bundestag. Der steht bei den ganzen aktuellen Konflikten in der Welt voll im Fokus und deshalb reden wir hier auch heute darüber, wie wir mit der Bedrohung aus Russland umgehen sollen und wie die NATO am besten darauf reagiert. Wir schauen aber auch auf Deutschland und sprechen darüber, wie wir als Gesellschaft wieder mehr zusammenwachsen können. Ich bin sehr gespannt. Los geht's. Herzlich willkommen, Armin Laschet.
Guten Morgen.
Die meisten in unserer Community werden Sie noch aus dem Bundestagswahlkampf 2021 kennen. Sie sind damals knapp Olaf Scholz unterlegen. Und was dann aus der Ampel geworden ist, das wissen wir alle. Jetzt haben Sie sicherlich keine Glaskugel, aber gibt es eine Sache, von der Sie sich ganz sicher sind, dass es in Deutschland mit Ihnen als Bundeskanzler deutlich anders gelaufen wäre?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, vielleicht im Stil des Regierens wäre was anders gelaufen. Eine solche Dreierkonstellation kann nur zum Erfolg kommen, wenn der eine dem anderen auch Punkte gönnt, wenn man sich als Team versteht, wenn man gut miteinander klarkommt, wenn man sagt zu Christian Lindner, pass auf Christian, du kriegst jetzt den Punkt, demnächst darf der Robert sein Anliegen durchsetzen. Und das war nie der Stil. Mhm. Jeder hat jedem alles missgönnt. Wenn der eine, wie Robert Habeck, übers Heizungsgesetz stolperte, hat sich der Bundeskanzler gefreut. Und sowas ist am Ende nicht erfolgreich.
Da hätte es wahrscheinlich auch geholfen, dass Sie Christian Lindner ganz gut kennen.
Ja, und auch zu den Grünen gute Kontakte haben. Aber das ist ja alles Vergangenheit. Das bringt ja nicht weiter. Ich glaube, von der Konstellation in dieser Zeit der Polarisierung hätte Jamaika, CDU, Grüne und FDP einiges für sich gehabt.
Dann schauen wir mal in die Gegenwart. Sie sind jetzt Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Vielleicht einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Was ist da genau Ihre Aufgabe?
Ja, der Bundestag hat mehrere oder viele Fachausschüsse, also jedes Fachgebiet hat einen Minister, also einen Innenminister, einen Landwirtschaftsminister, eine Forschungsministerin. Und das spiegelt sich im Bundestag, dass es dann Abgeordnete gibt, die genau dieses Aufgabenfeld begleiten, betreuen, Nachfragen stellen und die Regierung kontrollieren. Und der Auswärtige Ausschuss ist einer der wenigen, der auch im Grundgesetz selbst steht. Man kann viele Ausschüsse verändern, aber den Auswärtigen muss es immer geben. Und der tagt nicht öffentlich, also man kann auch sehr offen da reden. Er hat 45 Mitglieder und da sind alle Fraktionen dabei. Und wenn man diese Arbeit erlebt, ist das anders als im Plenum. Denn man hört sich zu, man ruft nicht dazwischen und man redet auch nicht so polemisch, wie man das oft in der Öffentlichkeit tut. Also das ist das Schöne, dass man über Parteigrenzen hinweg in so einem Ausschuss Lösungen sucht.
Und Sie leiten dann die Sitzung?
Der Vorsitzende leitet die Sitzung, vertritt den Ausschuss nach außen, empfängt natürlich fast alle Botschafter, wollen dann auch einmal den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses treffen. Das ist also sehr terminintensiv auch.
Im Auswärtigen Ausschuss geht es ja oft um sehr vertrauliche, sensible Informationen. Wie stellen Sie denn dort sicher, dass die wirklich geschützt bleiben?
Bisher funktioniert das. Es gibt zwei Stufen. Die normale Sitzung ist auch schon vertraulich. Aber wenn es dann hochsensible Sicherheitsinformationen gibt, dann müssen alle Abgeordneten raus. Dann gibt es vor der Tür Fächer, wo man seine Mobilphones einschließen muss. Dann leuchten rote Lichter aus, so ähnlich wie hier im Studio. Und dann darf man nicht mal mitschreiben. Also keiner darf sich Notizen machen, man kann dann nur den Bericht anhören. Und das ist so eine Möglichkeit. Wer dann trotzdem das weitererzählt, okay, aber das ist dann am Ende auch strafbar.
Mhm. Im Ausschuss sitzen ja auch Abgeordnete der AfD und denen wird ein eher fragwürdiges Verhältnis nach Russland nachgesagt. Hat das Auswirkungen auf die Zusammenarbeit im Ausschuss?
Also im Verhältnis zu Russland ist die AfD nicht anders als die Linke. Wenn man ihnen zuhört im Ausschuss, reden die das Gleiche. Aber im Ausschuss wird ja diskutiert halt und auch zu Russland kann man ja eine Pro- und Kontra-Meinung haben. Also sie sind da nicht so negativ auffällig, wie sie ansonsten durch ihre Öffentlichkeitsarbeit und im Plenum provozieren wollen.
Aber haben Sie da Angst oder Sorge, dass da Informationen vielleicht auch weitergegeben werden?
Ich sag ja, das ist, die Gefahr besteht immer, aber nicht nur bei der AfD, wie gesagt. Wenn Sie die Linke hören, reden hören zu Russland, ist das kaum ein Unterschied. Und bei beiden habe ich aber das Vertrauen, dass sie das nicht tun. Und wenn, das sind Straftatbestände, das ist Landesverrat. Also das hat dann schon eine andere Dimension, als wenn man einfach was ausplaudert.
Dann würde ich mal sagen, wir gehen direkt aufs erste Thema, das schließt nämlich genau da an.
Seit mehr als 3,5 Jahren führt Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein Ende ist nicht in Sicht. Moskau richtet seine Aggression zunehmend auch gegen den Westen. Mal durch hybride Mittel wie Sabotage, Desinformation oder Cyberangriffe, mal durch Provokationen an den Grenzen von NATO-Staaten. Aber wie einsatzfähig ist die NATO? Wie verlässlich wären die USA unter Donald Trump? Und was ist die richtige Reaktion auf die ständige Agitation von Putin und Co.?
Russland ist vor kurzem mit knapp 20 Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen, also in NATO-Gebiet. Danach ist auch in Rumänien eine Drohne ins Staatsgebiet eingedrungen. Was ist für Sie auf so eine Art der Provokation die richtige Antwort?
Man muss sie wahrnehmen, man muss es kritisieren und man muss versuchen, die Drohnen, wenn sie denn kommen, abzufangen, bevor sie polnischen Boden in diesem Falle erreichen. Und ja, man muss dann aber trotzdem alles versuchen zu deeskalieren. Das hat ja keinen Sinn, dass wegen einem solchen Drohnenüberflug nun Kriege entstehen. Russland muss man die Grenzen aufzeigen und da gibt es viele Mittel, das zu tun, ohne es zu überdramatisieren.
Das heißt, bevor die polnischen Boden erreichen, das heißt, man soll die Drohnen über der Ukraine schon abschießen?
Nein, im polnischen Luftraum.
Also im polnischen Luftraum?
Ja, im NATO-Luftraum. Also wenn eine Drohne quasi in den NATO-Luftraum eindringt, hat man völkerrechtlich das Recht, sich dagegen zu wehren.
Der CDU-Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp, fordert russische Drohnen schon über der Ukraine abzuschießen. Wie stehen Sie dazu?
Ich nicht.
Denken Sie, dass da eine Eskalation entstehen könnte?
Ja, das ist doch klar. Ich meine, wenn die NATO ist nicht Teil dieses Krieges. Wir unterstützen die Ukraine, aber man muss immer daran erinnern, dass wir nicht Teil des Krieges sind. Nicht Thomas Röwekamp, aber wenn ich manche bei uns reden höre, habe ich manchmal den Eindruck, ja, man hat geradezu Lust, da hinein in die Schlacht zu ziehen und den Kampf zu beginnen. Ein NATO-Einsatz über dem Luftraum der Ukraine wäre ein Kriegseintritt der NATO. Und das halte ich für keine kluge Idee.
Fachleute sagen, Putin testet mit solchen Aktionen die Reaktionsfähigkeit des Westens. Er wolle sehen, wie die Luftverteidigung reagiert, aber auch wie Medien und Politik reagieren. Welche Erkenntnisse hat er Ihrer Meinung nach aus diesem Ereignis gewonnen?
Ich glaube, dass das prinzipiell stimmt, an vielen Orten, aber nicht mit diesen wenigen Drohnen da. Also wenn er wirklich irgendetwas testen wollte, wie eine NATO reagiert, wie Medien reagieren, dann hätte er nicht einen solchen Fall, wo einige wenige Drohnen nun polnischen Boden berühren, gemacht. Aber dass das stattfindet, dass das in der Ostsee stattfindet, dass das mit einer Schattenflotte stattfindet, das glaube ich, dass das schon stimmt.
Wenn US-Präsident Trump in Bezug auf die russische Provokation vor Reportern öffentlich darüber spekuliert, dass es ja auch ein Fehler hätte sein können, obwohl es dafür keine Grundlage gibt, wie viel Sicherheit gibt uns das im Hinblick auf die Verlässlichkeit der Amerikaner als Bündnispartner?
Nein, dass ein Präsident mal fragt, hätte es auch ein Fehler sein können, ist eine kluge Frage. Vielleicht hätte es ja ein Fehler sein können. Ich meine, wir haben im Kalten Krieg bestimmt 5, 6 Fälle, wo es ein Fehler war und wo durch die Besonnenheit der Menschen und der Spitzen jeweils es nicht zum Weltkrieg gekommen ist. So, ich erwarte von einem amerikanischen Präsidenten sogar, dass er kritisch fragt, war das wirklich ein gezielter Angriff, war das wirklich eine Absicht, diese Drohnen dahin zu schicken und könnte es theoretisch auch ein Fehler gewesen sein. Also das ist berechtigt. Das andere ist die Frage der Verlässlichkeit. Da hat man in der Tat manchmal Zweifel, wenn es wirklich mal ernst würde, sind die Amerikaner wirklich da. Und weil das so ist, muss Europa selbst halt die Dinge jetzt in die Hand nehmen und selbst dann auch in der Lage sein, sich zu verteidigen.
Wie schätzen Sie die diplomatischen Bemühungen der Amerikaner aktuell ein?
Ja, jetzt sind sie wieder ein bisschen zum Erliegen gekommen. Ich fand den Alaska-Gipfel richtig. Wenn man Kriege beenden will, muss man mit der anderen Seite reden. Aber Putin hat bisher das nicht geliefert, was er in Alaska versprochen hat. Das ist nämlich zu Verhandlungen mit Zelensky direkt kommt. Und darauf muss man weiter drängen. Und solange das nicht passiert, muss man die Ukraine stärken.
Bislang, wie Sie schon gesagt haben, ist da nicht viel passiert, auch weil selten Konsequenzen gezogen wurden. Also Trump fordert Frieden, Putin greift die Ukraine härter an denn je und es erfolgt einfach keine Reaktion. Welche Reaktionen seitens der Amerikaner würden Sie sich wünschen?
Es erfolgt seit 2022 eine Reaktion.
Aber auf die unmittelbaren Angriffe?
Ja, aber was soll denn da für eine Reaktion erfolgen? Man kann die Sanktionen nochmal verschärfen.
Genau, zum Beispiel.
Ja, diskutiert man ja jetzt. Jedenfalls die Europäische Union ist dauernd im Sanktionsrhythmus. Ich kann sie gar nicht mehr mitzählen. All die Pakete. Jetzt kommt das 19. Paket. Man muss natürlich bei jeder Sanktion auch mal prüfen, trifft es wirklich Putin oder trifft es uns? Ich meine, unsere eigene Wirtschaft leidet extrem unter den hohen Energiepreisen, allem, was damit zusammenhängt. Deshalb muss man das sicher irgendwann mal evaluieren, also überprüfen. Jetzt kommt das 19. Paket, das ist auch richtig. Und die Amerikaner sind da bisher etwas zurückhaltend. Wenn die natürlich Sanktionen ergreifen würden, hätte es gleich andere Ausmaße.
Könnten Sie sich perspektivisch vorstellen, vielleicht nicht in 1-2 Jahren, aber vielleicht in 10 Jahren, dass wir wieder Öl und Gas aus Russland beziehen?
Im Moment kann ich mir das nicht vorstellen, aber ich kann nur erhoffen, dass es nach dem Krieg wieder normale nachbarschaftliche Beziehungen mit einem Russland gibt, das dann nicht mehr Angriffskriege führt.
Vizepräsident J.D. Vance hat vor kurzem gesagt, dass Handel mit Russland und der Kauf von Öl und Gas der Schlüssel zu Frieden sei. Wie viel Sorge haben Sie, dass die USA anscheinend die gleiche Fehleinschätzung treffen, die Deutschland schon vor Jahrzehnten aufgesessen ist?
Deutschland hat keine Fehleinschätzung gehabt. Es war richtig, dass wir mit der früheren Sowjetunion und danach mit Russland gute Beziehungen hatten. Die sind einfach durch den Angriffskrieg jetzt beendet worden. Aber dass man miteinander in Beziehungen steht, dass man Handel betreibt, ist richtig. Und was J.D. Vance da beschreibt, ja, ich glaube, so ein Szenario könnte uns auch drohen, wo am Ende sogar noch die Amerikaner Nord Stream 2 überleben und dann uns das Gas verkaufen. Und dann müssen wir mindestens mal fragen, ob das alles so klug ist, wie wir im Moment reden und sprechen.
Also quasi, dass die Amerikaner Nord Stream 2 kaufen und dass die Russen da Gas durchschicken und das dann offiziell als amerikanisches Gas gilt?
Das haben die Amerikaner schon mal benannt und ich halte unter dieser Präsidentschaft nichts für ausgeschlossen. Und wenn es ein Viertel billiger ist als dieses klimaschädliche Fracking-Gas, das man quer über den Atlantik fährt mit unter Riesenaufwand, dann gibt es sicher bei uns auch eine Diskussion, wo wir unter Druck geraten. Die Europäische Kommission versucht das zu verhindern durch bestimmte Maßnahmen jetzt, Regulierungen. Aber ich glaube, die Amerikaner machen schneller wieder Geschäfte nach dem Krieg, als wir überhaupt merken.
Es gibt ja jetzt schon bei den ganzen Sanktionen immer die Umwege über Drittländer, die werden ja teilweise ausgehebelt. Also es werden also Waren in Länder außerhalb der EU verkauft, die sie dann weiter exportieren. Warum wird das nicht schärfer verfolgt?
Weil das bei jeder Sanktion immer so ist, dass nur das Land, das Sanktionen erhebt, das durchsetzen kann. Aber sie können nie ein Drittland verpflichten, sich dem anzuschließen. Und unser Problem bei diesem Krieg ist, unsere Sichtweise auch auf den Krieg, wir stehen in der Welt da ziemlich alleine. China sieht die Dinge anders, Indien sieht die Dinge anders, die Türkei sieht die Dinge anders, Israel sieht die Dinge anders, die arabische Welt sieht die Dinge anders, Südafrika, Brasilien, große Teile der Welt haben einen völlig anderen Blick auf den Ukraine-Krieg, als wir es haben. So, und über all diese Länder findet Handel statt. Und wer kann denn erkennen, ob Kohle aus Russland in Indien umgepackt wird und dann als indische Kohle oder Ähnliches verkauft wird? Also da findet auf den Weltmärkten vieles an Vernebelung statt. Die Europäische Union versucht jetzt mit einem Sanktionspaket dahin zu kommen, aber wer weiß, wie weltweite Warenströme funktioniert, kann sich auch vorstellen, dass man das aus Europa auch nicht steuern kann.
Wenn Sie sagen, dass die ganze Welt einen anderen Blick hat, sollten wir eine Quintessenz irgendwie von ableiten, die vielleicht anders ist, als was wir jetzt machen?
Wir sollen mindestens dem mal zuhören und das verstehen. Ich habe manchmal bei unseren Kollegen, wenn wir das diskutieren, den Eindruck, alle sehen Also die ganze Welt muss das so sehen, wie wir das sehen. Mhm. Und das fängt schon bei den Amerikanern an, die eine völlig andere Herangehensweise haben. Die sind noch an unserer Seite, aber ob das ewig hält, weiß man auch nicht. Und wenn man den Blick des globalen Südens auch auf solche Probleme einfach ignoriert und so tut, als wenn hier Europa mit seiner Haltung zu diesem Krieg das allein Entscheidende wäre, dann findet man nicht mehr Partner in der Welt. Und das brauchen wir ja auch als eher kleinere Europäische Union.
Nach dem Drohnenvorfall hat Polen den Artikel 4 der NATO aktiviert. Was ist das genau und was sind die Konsequenzen daraus?
Das ist erst keine Konsequenz, das ist eine Vorprüfung, dass man genau analysiert, was findet da statt und dass man dann zu gemeinsamen Ergebnissen in der NATO kommt.
Also wie der Vorfall einzuschätzen ist?
Ja.
Und
Hintergründe, gemeinsame Lageeinschätzung. Also es wird dadurch die NATO mit dem Vorgang beschäftigt. Wenn sie das nicht machen würden, wäre das quasi ein innerpolnischer Vorgang.
Und kann dann Polen sich hinstellen und sagen, wir schätzen das so und so ein, wir wünschen uns folgende Reaktion?
Polen wird da seine Meinung zu einbringen. Die war übrigens in den Tagen nach dem Vorfall schon eine andere, als sie später war, weil es da auch nicht mehr ganz so scharf wahrgenommen wurde. Ja, das findet statt. Aber das ist eine normale Erörterung. Das kann jedes NATO-Land, wenn es glaubt, es ist angegriffen worden oder es ist ihr Luftraum oder ihr Seeraum oder was auch immer verletzt worden, kann die NATO damit befassen.
Wie schätzen Sie aktuell den Zustand der NATO ein? Ich hatte so ein bisschen nach der Wahl von Trump das Gefühl, dass die NATO auch aus Gründen, aufgrund von vorherigen Aussagen des Präsidenten, enger zusammengewachsen ist.
Die NATO ist heute stärker als vor dem Krieg, weil zwei neue Mitgliedstaaten beigetreten sind, die bisher neutral waren. Also Putin hat eigentlich das Gegenteil erreicht.
Finnland,
er hat die NATO eher stärker gemacht. Schweden mit einer jahrhundertealten Tradition der Neutralität. Finnland mit einer über 1000 Kilometer langen Grenze direkt zu Russland. Die haben sich nach dem Krieg entschieden, sie machen damit. Und ich hatte jetzt in den letzten Tagen die Außenministerin aus Schweden und den finnischen Botschafter bei mir, auch sehr engagiert. Also die sind oft klarer als andere NATO-Mitglieder. Also das hat sich für Putin nicht gelohnt. NATO ist stärker heute. Politisch nach der Amtseinführung Trump ist es anders als bei der ersten Trump-Amtszeit. Da hat er ja noch gesagt, die NATO ist irrelevant und die brauchen wir nicht mehr. So spricht er heute nicht mehr. Aber es ist ein ständiges Bemühen, die Amerikaner hier dabei zu halten. Und die erwarten natürlich zu Recht von uns, dass wir mehr tun.
Da sind wir ja entgegengekommen mit einer insgesamt Erhöhung auf 5% des BIP als NATO-Ziel. Wie viel Vertrauen haben Sie persönlich in Trump und seine Regierung, dass sie beispielsweise im Fall eines Angriffs auf Finnland oder das Baltikum zu seinen Bündnisverpflichtungen steht?
Früher hätte man immer gesagt 100%. Da war der Fall immer im Kalten Krieg Berlin. Was ist, wenn die Russen diese Insel Berlin quasi angreifen? Und da war immer klar, die Amerikaner werden an unserer Seite stehen. Das würde ich heute nicht mehr so ohne weiteres einschätzen. Also wir haben vieles in den letzten Wochen und Monaten erlebt. Wir müssen alles tun, dass sie dabei bleiben. Aber ob's, wenn es drauf ankommt, sie da wären, finde ich, kann man sich nicht darauf verlassen.
Wäre die NATO denn auch ohne die Amerikaner stark genug in diesem
Nein,
Fall?
Nein, natürlich nicht.
Wir haben ja jetzt 3,5 Jahre Krieg schon erlebt. Hat sich für uns jetzt beispielsweise im Beschaffungswesen einiges verändert? Man hat sonst gesagt, irgendwie gerade bei der Vorbereitung auf Drohnenangriffe, ist das Beschaffungswesen, das sehr bürokratisch ist von der Bundeswehr, ein großes Problem.
Minister Pistorius hat da einiges modernisiert, verbessert. Aber ich glaube, da ist noch viel Bedarf, die Bundeswehr zu stärken und auch anders aufzustellen.
Was würden Sie sich wünschen jetzt im Hinblick auf die nächsten 1-2 Jahre? Wo würden Sie die Prioritäten setzen?
Naja, das Wichtigste ist, dass man politisch dahin kommt, dass wir eine europäische gemeinsame Verteidigungsunion haben. Die haben wir heute nicht. Dass man auch in der Beschaffung mit anderen NATO-Mitgliedern in Europa zusammenarbeitet. Es macht ja nicht Sinn, dass 27 Staaten jeder seine eigenen Systeme entwickelt, sondern dass man das zusammen macht, konzentriert macht. Dafür gibt es jetzt einen neuen EU-Kommissar, der das alles koordiniert. Und ich glaube, wenn man das hinkriegt, dann ist auch der europäische Pfeiler der NATO in Zukunft stark.
Wie blicken Sie auf eine EU-Armee?
Das ist eine Langzeitvision, die man haben kann, aber die Kernfrage bei Armeen ist ja, wer entscheidet über den Einsatz? Und da kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass die Europäische Kommission oder das Europäische Parlament über den Einsatz deutscher Soldaten entscheidet. Das ist schon noch eine sehr mit dem Nationalstaat verbundene Aufgabenstellung. Ich glaube nicht, dass die meisten 18-Jährige quasi in einen Krieg schicken würden, in einen Militäreinsatz schicken würden, den irgendwo in Brüssel irgendwer beschlossen hat.
Wie blicken Sie auf die Forderung zu einer Wehrpflicht in irgendeiner Form, die wieder einzuführen?
Ich finde den Weg, den wir jetzt gegangen sind, richtig, dass man beginnt mit Vorbereitung, dass man informiert, dass man aber auf Freiwilligkeit setzt, so ist das in der Koalition verabredet. Und ich selbst bin da, also die Grundfrage war ja, bevor der Krieg da war, wollen wir einen sozialen Pflichtdienst für alle, auch für Männer und Frauen. Ich war da immer skeptisch, weil ich glaube, dass das Grundgesetz es nicht so leicht zulässt, einfach Menschen für ein Jahr zu irgendwas verpflichten und ihnen die Freiheit zu nehmen. Also sozialer Pflichtdienst klingt toll, ist aber quasi, der Staat bestimmt ein Jahr, was du zu machen hast. Das ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Das ist nur vereinbar, wenn es um den Schutz des Landes geht und dann muss es an die Wehrpflicht gekoppelt sein, so wie das früher war. So, das ist aber in der Koalition, im Koalitionsvertrag nicht geregelt. Und deshalb finde ich, hat das auch keinen Sinn, darüber dauernd zu spekulieren. Es wird nicht kommen. Aber das, was jetzt kommt, ist die Freiwilligkeit zu stärken. Und das, finde ich, sollte man nutzen.
Dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Und bevor wir uns das nächste Thema anschauen, machen wir kurz was ganz anderes. Denn unsere Social-Media-Redaktion hat sich ein kleines Spiel ausgedacht, um hier kurz durchzuatmen. Und zwar heißt das Never Ever und ist ziemlich selbsterklärend. Ich nenne zwei Optionen und von einer müssen Sie sich für immer verabschieden. Nie mehr die Grünen im Bundestag oder nie mehr die FDP im Bundestag?
Ich hätte beide gerne im Bundestag. Ich fürchte, die FDP hat es im Moment schwerer.
Wenn es nach Ihnen geht?
Ja, lieber die FDP als manche Grüne, aber die Grünen würden fehlen, wenn sie nicht mehr im Bundestag wären.
Nie mehr mit Friedrich Merz sprechen oder mit Markus Söder?
Ich spreche mit beiden und spreche im Moment mehr mit Friedrich Merz.
Nie mehr Karneval feiern oder nie mehr zu Alemannia Aachen ins Stadion?
Mein Gott, was haben Sie für schreckliche Szenarien?
Auch da muss ich ein bisschen hart sein.
Beides mache ich.
Wo schlägt das Herz mehr?
Der Karneval ist nun einmal im Jahr und ich glaube eher bei der Alemannia.
Nie mehr mit Schwarz-Rot regieren oder nie mehr mit Schwarz-Gelb regieren?
Na, dann lieber nicht mehr mit Schwarz-Rot und lieber wieder Schwarz-Gelb.
Da hätte man mehr Konsens?
Ja, man hätte mehr Übereinstimmung. Und die Regierung, die ich geführt habe mit der FDP, war wirklich eine, die vertrauensvoll zusammengearbeitet hat. Und man musste, das ist ja das Entscheidende, wenn du bei 90% aller Fragen eine Grundübereinstimmung hast oder dem anderen vertraust, dann kannst du bei den 10% Lösungen finden. Wenn aber bei 50% der andere das schon alles anders sieht, musst du ja jede Entscheidung mühsam in Konsensen erarbeiten und das macht es in der jetzigen Regierung halt auch so schwierig.
Nie mehr eine Rede von Alice Weidel verfolgen oder nie mehr eine von Sarah Wagenknecht?
Alice Weidel reden finde ich meistens nicht sehr inspirierend. Also sie hat eine sehr, finde ich, technokratisch kalte Vortragsweise und deshalb weniger beide.
Nie mehr Streit um den Mindestlohn oder nie mehr Streit um das Bürgergeld?
Das Bürgergeld wird es bald nicht mehr geben, aber es wird eine andere Form der Grundsicherung geben. Und beim Mindestlohn geht es halt kreuz und quer, weil er eigentlich durch Fachleute, durch Gewerkschaften und Arbeitgeber festgesetzt werden sollte und nicht durch die Politik. Und deshalb diskutiert dauernd die Politik über die Höhe des Mindestlohns, obwohl sie gar nichts angeht. Deshalb sollten wir über den Mindestlohn nicht mehr diskutieren und es den Fachleuten überlassen.
Immer pünktlich zum Wahlkampf seitens der SPD.
Genau, ein das
gut,
ein 14 oder 15 Thema. Oder 17 und dann werden die Linken immer nochmal, wenn die SPD es gerade beschlossen hat, nochmal 2 drauflegen.
Nie mehr Zigarillos oder nie mehr ein Weinchen?
Beides ab und an.
Braucht man manchmal. Geht ja auch gut zusammen. Kann man ja nicht anders sagen.
So ist es.
Nie mehr E-Roller fahren oder nie mehr einen Inlandsflug nehmen?
E-Roller ist ideal in Berlin beispielsweise, wo ich ihn sehr häufig nutze, heute Morgen noch. Nur mit dem E-Roller kommt man schlecht bis nach Aachen von Berlin. Also wird man Verkehrsmittel brauchen und da ist das Flugzeug auch bei.
Die E-Roller-Autobahn ist noch Zukunftsmusik. Und dann am Ende noch eine Frage: Nie mehr Düsseldorf besuchen oder nie wieder Berlin? Als Rheinländer ist das eine schwierige Frage für alle, die sich wundern, warum
so, Düsseldorf. Weil man denkt, dass Düsseldorf zum Rheinland gehört. Nein, das ist also. Der Kölner sieht das anders im Zweifel. Nein, also das Leben am Rhein hat schon eine hohe Qualität. Aber Berlin ist auch eine spannende Stadt.
Da waren jetzt ein paar fiese Optionen dabei und ich würde sagen, wir gehen weiter auf das Thema, das Sie uns mitgebracht haben.
Ist Deutschland ein gespaltenes Land? Zumindest fühlt es sich für viele so an. Laut dem Populismusreport des Forschungsinstituts Ipsos glauben mehr als 77% der Deutschen daran, die Gesellschaft sei zerrüttet. Viele Menschen sind mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden, besonders in Ostdeutschland. Die Forschung sagt, der Ton wird rauer. Viele fühlen sich nicht gehört, Debatten verhärten sich. Aber wie kann man dem entgegenwirken? Welche Rolle spielt die Politik? Und wie kann jeder Einzelne dazu beitragen?
Das Thema, das Sie hier besprechen möchten, geht uns alle an. Scheinbar versteht sich in Deutschland kaum noch einer und Parteien wie Gesellschaftsgruppen. Und Sie sagen, wir brauchen endlich wieder Versöhnung in der, wie Sie es nennen, Schwarz-Weiß-Republik. Vielleicht einmal allgemein, was ist für Sie eine Schwarz-Weiß-Republik?
Schwarz-Weiß-Republik ist, wenn man keine Grautöne mehr erkennt, wenn man entweder nur auf der einen oder nur auf der anderen Seite ist und das in Aggression gegeneinander vorträgt. Ein Großteil der Probleme, die wir diskutieren, auch heute Morgen beispielsweise über Krieg und Frieden, ist nie eine Schwarz-Weiß-Frage, sondern es gibt immer Nuancen, Unterschiede und die, finde ich, gehen unter im Moment. Ich könnte jetzt gerade aus den letzten Tagen zig Beispiele nennen. Die Reaktion auf den Mord in den USA an dem Blogger.
Charlie Kirk.
Ja, ich wette, ein Großteil derer, die da diskutiert, hat vorher von dem noch nie etwas gehört. Weder pro noch contra. Aber jeder hat gleich eine Meinung. Die einen, es genügt nicht zu sagen, das ist ein schrecklicher Mord, der darf nicht stattfinden, sondern man muss dann gleich dahinter sagen, ja, aber der war auch rechts und der war dieses und der war jenes und der hat Homosexuelle steinigen wollen und was der Teufel was. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk war voll dabei und am Ende stimmt es gar nicht. Mhm. So, er war rechts, ja, er war aggressiv, ja, aber das muss man aushalten können. Und mein Musterbeispiel war da Bernie Sanders. Das ist ein linker, liberaler Präsidentschaftskandidat, der sich quasi mit allen immer anlegt, aber eher eine linksliberale Position hat. Der hat gesagt, ich teile kein einziges Wort von dem, was der sagt. Aber das muss möglich sein, im Meinungsstreit, dass es sowas gibt. Und wenn der ermordet wird, ist das eine schlimme Tat. Punkt. So. Bei uns war das, der wurde gleich eingestuft. Und auf der anderen Seite haben plötzlich Leute Solidarität mit ihm bekundet, was natürlich auch falsch ist, weil er hat auch viele problematische Dinge gesagt. Also man kann über den Mord empört sein, aber man muss sich nicht die Inhalte zu eigen machen. So geht das bei uns bei zig Themen. Frau Ruß im Moment, da nehmen wir das Gleiche. Also da sagt eine Redaktion, die wollen wir nicht dabei haben. Und dann ist aber der Rest der Republik, der genau auf der an. So, und dann eskaliert das. Mhm. Und keiner hört mehr zu und warum macht man was und so. Und da, finde ich, müssen wir wieder anders diskutieren.
Können Sie einen Zeitraum sagen, wo das gekippt ist?
Ja, kann ich ziemlich genau sagen, weil Meinungsstreit gab es immer. Und manche würden sagen, das hat 2015 begonnen mit der Flüchtlingskrise. Das würde ich nicht sagen, denn wir haben damals pro und contra diskutiert. Ist ja nicht so, dass alle nur einer Meinung waren, sondern es gab auch kritische Fragen. Gekippt ist es bei Corona. Ich habe das ja als Ministerpräsident selbst miterlebt, musste auch selbst mitentscheiden vieles. Wenn Sie etwas differenzierter nachgefragt haben und gesagt haben, ja, okay, wir können jetzt die Schulen schließen, aber das wird auch Schäden erzeugen. Kinder werden, gerade Kinder, die keine Akademikerkinder sind, die den Aufstieg durch Bildung brauchen, leiden da mehr drunter als andere. Lass uns das abwägen. Das war verpönt. Wer abwägte, nahm das Virus nicht ernst. Es gab das Team Vorsicht und die haben immer die rigorosen Maßnahmen durchgesetzt. Heute sagt jeder, mit Kita und Schule, da haben wir es übertrieben, das wäre nicht nötig gewesen und, und. Und dann haben alle die, die damals gegen die Maßnahmen waren, insbesondere gegen das Impfen, hat man erst in die rechtsradikale Ecke gesetzt. Ich habe mich dann manchmal gewundert, ich sah im Fernsehen die Bilder der Demonstration, Esoteriker, Leute mit bunten Haaren, also das sah alles nicht sehr rechts aus, aber der Bericht war, das sind alles Rechtsradikale. Und diese Haltung, dass alle quasi, es gab auch so ein Mainstream aus Politik, aus Medien, alle hatten so die gleiche Sprache. Und der, der es anders sieht, wurde in die Ecke gedrängt. Und wenn er in die Ecke gedrängt ist, wird er noch aggressiver.
Das heißt, Sie sagen, seit Corona hat sich das so verfestigt, dass Leute quasi aus ihrer Ecke nicht mehr rauskommen.
Diese Art des Diskutierens haben wir da das erste Mal erlebt, die sich dann verfestigt hat. Und dann kommt immer noch hinzu, man kann so Pro- und Kontra-Meinung haben, aber es wird ja immer ein bisschen vorgegeben, was ist die moralisch Richtige? Mhm. Also die, die die Mehrheitsmeinung haben, sagen auch, gibt auch bestimmte Parteien, die das besonders ausgeprägt pflegen, diesen Habitus, dass das die einzig wahre ist und die anderen eigentlich eine unwahre oder eine unmoralische Position vertreten. So, das stimmt zum Teil vielleicht, aber es stimmt nicht immer. Und bei Krieg und Frieden darf man streiten.
Ich meine, Krieg und Frieden sind große Themen und auch Corona war ein großes Thema, aber Sie selbst sind ja 2021 schon mal in einer Empörungswelle untergegangen. Da war zwar Wahlkampf, aber wenn man mal sieht, was Ihr Lacher im Ahrtal damals ausgelöst hat, haben Sie sich gefragt, wie so eine vergleichsweise harmlose Sache so viel Wut auslösen konnte?
Also erstens war es nicht im Ahrtal, da war ich noch nie, weil das Ahrtal liegt also in Ja, aber jeder das ist nicht nur Ihr Fehler, jeder sagt es. Es war in Nordrhein-Westfalen, in Erftstadt.
Aber es war zur Zeit der Flutkatastrophe.
Zweitens, wir hatten ja auch Flutkatastrophe. Es war nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern Nordrhein-Westfalen hatte große Gebiete, auch Bad Münstereifel und viele andere. So, das ist der erste Teil. Und der zweite, ich glaube, es hat eine Bevölkerung gar nicht so viel Wut ausgelöst. Also ich habe mir das mal nachher angeschaut. In den Gebieten, wo die Flut war, wo ich auch sehr viel unterwegs war, waren die CDU-Werte höher als im Rest des Landes.
Das ist spannend.
Also die Leute haben vor Ort das gar nicht so, das war eine Parteikampagne des damaligen Generalsekretärs Klingbeil, der das natürlich sehr befeuert hat. Und das würde ich aber nicht in diese Kategorie einstufen. Okay. Denn von mir aus war das einfach ein Fehler. Das war dämlich, das war blöde. Man hätte es nicht machen sollen. Und dass so ein Bild heute im Zeitalter von Social Media nun weit verbreitet wird, ist logisch.
Also man kann sich ja fragen, ob es vor 20, 25 Jahren genauso passiert ist. Sie haben schon gesagt, Social Media ist sicher ein Faktor. Nicht. So. Liegt das dann aber an der medialen Komponente oder vielleicht auch, dass man sich vielleicht nicht so leicht empört hat?
Nee, das liegt an dem Medium und an der Verbreitung. Also wenn ich mir das vorstelle, 20 Jahre vorher, Helmut Kohl wäre Kanzler gewesen und der hätte da irgendwo gelacht. Ja, was wäre denn dann passiert? Du hättest das Bild gar nicht gehabt, du hättest es nicht verbreiten können. Dann hätte in der Zeitung vielleicht gestanden, er hat im Hintergrund gelacht, aber das hätte natürlich keinen aufgeregt. Dieses Bild mit dem super Tele in einer Zehntelsekunde rangeholt, auf jedem Smartphone in Deutschland zu sehen, so eine Wucht von Bildern, die tut ihren Teil. Das ist allerdings nicht der einzige Grund, weshalb die Wahl verloren ging. Aber ja, man muss halt in diesen Zeiten dann als Politiker selbst wissen, dass selbst so eine Kleinigkeit nicht sein darf.
Dann werden wir mal konstruktiv. Wie kann denn eine Versöhnung innerhalb der Gesellschaft aussehen, ohne dass man extremen Positionen entgegenkommt und sie damit legitimiert?
Also als erstes streiten. Auch ich habe auch viele Streits mit der AfD gehabt, auch sehr lautstarke, wo ich wirklich extrem widersprochen habe, aber im Pro und Contra und im Respekt trotzdem vor einer anderen Meinung, auch wenn ich sie nicht teile. Und das ist eine Haltungsfrage, wo ich nochmal an diesen Fall und Bernie Sanders erinnern kann. Die Amerikaner können das noch, das bröckelt auch da, aber ertragen, dass einer, selbst wenn er den größten Unsinn redet, er diesen Unsinn reden darf. Und man nicht irgendwie ihn kalt stellt oder die Argumente verdreht. Das ist das, was wir wieder lernen müssen. Mhm. Und ich sag mal, da haben auch Medien eine große Verantwortung. Wir haben jetzt eben über Elmar Thewissen und dieses falsche Zitat da gesprochen. Aber es war zum Beispiel auch die ganze Berichterstattung über den Biden-Wahlkampf. Mhm. Man hat, der Pfister vom Spiegel hat das mal analysiert. Der hat gesagt, man hat quasi gesagt, weil man Trump nicht wollte, der Biden ist topfit und das stimmt alles gar nicht und der läuft. Und dann sehen die Leute ihn im Fernsehduell und sehen, er ist todkrank. Mhm. Und er kriegt gar nichts mehr mit. So, und wenn die Leute das erleben, die Medien sagen einem, der ist topfit, ist alles wunderbar, und dann sehen sie diesen Kontrast, glauben sie am Ende gar keine Medien mehr. Und das ist das Schlimme. Wir brauchen ja gerade in diesen Zeiten wie jetzt einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den man auch abnimmt, wenn der was vermeldet, dann stimmt das auch. So, weil sonst alles Vertrauen weg ist.
Sie sagen, die Amerikaner können das besser?
Die können diesen Meinungsstreit besser. Mhm. Wir konnten das früher auch mal, aber ich habe im Moment den Eindruck, je nachdem, was man sagt, ist das gleich geächtet bei Krieg und Frieden. Wenn Sie sagen würden, ich bin Pazifist, ich nehme kein Gewehr in die Hand und ich bin auch gegen Wehrpflicht und so weiter. Hm. Sind Sie nah an der Grenze, dass Ihnen jemand sagt, Sie sind von Putin bezahlt? So, das also ist aber nicht so.
Eine große Polarisierung. Jetzt gerade kam die Nachricht, dass in Amerika Jimmy Kimmel als ein sehr prominenter Trump-Kritiker wegen einer, ich sag mal, recht harmlosen Aussage abgesetzt wird, seine Sendung. Ist das... Das klingt für mich da nicht, als könnte man Meinungen immer aushalten.
Das stimmt. Ich kenne den Fall jetzt nicht, aber es gibt natürlich auch da eine Art Cancel Culture von beiden Seiten, die sich auch hochgespielt hat. Mhm. So, und dass die Trump-Regierung zwar über Meinungsfreiheit redet, aber auch Meinungen einschränkt, also wenn man schon ernsthaft darüber diskutiert, ob man jetzt dem eben kritisierten ZDF-Korrespondenten quasi das Arbeiten verbieten will und ihn ausweist, dann zeigt das auch da nicht von großer Toleranz. Hm. Also sie bekennen das lauter, aber haben oft Maßnahmen, Kritiker auszuschalten, die bei uns nicht so leicht möglich wären.
Man merkt, dass es mit Blick auf unsere Parteien besonders einen krassen Drift zwischen Alt und Jung gibt. Die Alten haben Union und SPD gewählt und die Jungen besonders Linke und AfD. Wie kann man sich denn da wieder annähern?
Ich glaube, die Älteren sind vielleicht erfahrener, also ich glaube, sie haben eher eine Aversion gegen rechts, mhm. Das kann man sicher sagen, weil sie vielleicht noch, also ist meine Generation von Eltern oder Großeltern erhört, also Erlebnisse gehört hat, wohin es sehr leicht abrutschen kann. Sie sind vielleicht auch, früher waren Parteien noch mehr in Milieus verankert, entweder Kirche oder Gewerkschaft oder so. Mhm. Das hat Ältere noch mehr geprägt als Jüngere. Westdeutsche übrigens mehr als Ostdeutsche, die diese Bindung gar nicht haben und auch schneller Parteien wechseln und zu Wechselwählern werden. Und der Trost ist eigentlich nur, dass sich diese Stimmungen auch sehr schnell wieder verändern können. Mhm. Wir müssen nur dahin wirken, dass sie sich zum Guten verändern. Wenn ich vor 5 Jahren, also ich habe jetzt Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gehabt, vor 5 Jahren waren die geprägt durch Klima, Greta, Fridays for Future Demonstrationen. Ja. Und die Grünen sind überall auf überdimensionale Prozente gestiegen. Das ist heute irgendwie kein Thema mehr. Ich meine, die Klimakrise ist ja immer noch da. Mhm. Aber in den Diskussionen von jungen Leuten spielt es nicht mehr die Rolle. Und dann stürzen die Grünen ab und plötzlich bei der Europawahl liegt die AfD bei Jungwählern auf 1. Mhm. So, das zeigt, es kann sich wieder schnell verändern. Und deshalb muss man alles tun, dass man die eher zu populistischen Parteien links und rechts greifen, dazu gewinnt, dass sie auch erkennen, wie kompliziert Verhältnisse sind, dass es nicht immer leichte Antworten gibt. Und dass Kompromisse auch was Gutes sind.
Bei den Jungen ist es ja dann immer alle 5 Jahre schon fast eine, jetzt nicht die andere Generation, aber schon eine andere Altersgruppe. Sie haben gerade die Kommunalwahlen angesprochen und besonders in den strukturschwachen, abgehängten Städten und Stadtteilen hat die AfD massiv gewinnen können. Können Sie Menschen nachvollziehen, die die AfD in solchen Bezirken oft mit hohem Ausländeranteil aus Wut wählen?
Ja, also man muss da mal, ach das ist interessant, Ost und West die Kinder völlig anders. Mhm. In Ostdeutschland ist das Erstarken der AfD mit Sicherheit ein CDU-Problem. Mhm. Weil wenn wir früher in Sachsen und in Thüringen mit Kurt Biedenkopf und Bernhard Vogel absolute Mehrheiten hatten, in Sachsen fast 60%, und jetzt hinter der AfD liegen, dann ist ja erkennbar, dass das frühere CDU-Wähler sind, die jetzt AfD wählen. Im Westen ist das genau umgekehrt. Mhm. Also, ich kenne Nordrhein-Westfalen ja nun sehr gut. Das Ruhrgebiet, da hat die CDU seit 80 Jahren nie eine Chance gehabt, irgendwas zu gewinnen.
SPD-Hochburg durch und durch
immer.
Eigentlich.
Wir haben mal Essen gewonnen, aber Essen war immer schon gemischt. Aber eigentlich Dortmund nie gewonnen, Duisburg nie gewonnen. Und jetzt wählen frühere SPD-Wähler AfD. Und das in prekäreren Vierteln. Kriminalität, Armutsquote sehr hoch, Industriearbeitsplätze sind weg, der Bergbau ist weg, also der echte Strukturwandel findet statt und dazu auch hohe Migration, gerade ausgerechnet in diesen schwierigen Stadtteilen. So, das kann man nachvollziehen. Und da finde ich, muss die SPD wieder erkennen, sie muss über die Themen auch der Arbeiter reden. Also wenn sie nur Identitätspolitik machen den ganzen Tag, sind das Themen, wo ein Großteil der Menschen einfach abschaltet, weil er gar nicht mehr versteht, worüber man gerade diskutiert. So, aber die soziale Not, dass die Situation im Viertel, die Arbeitslosigkeit, die Energiepolitik, also das sind Themen, die man unmittelbar spürt. Und ich glaube, da hat auch die Große Koalition jetzt die Chance, dass sie sich auch diesen Themen wieder stärker widmet.
Glauben Sie, dass Sie die SPD sich vollumfänglich dem bewusst ist? Weil ich finde es immer ganz spannend. Ich weiß noch, in den letzten Jahren hat man immer geguckt und die AfD ist immer stärker geworden, ist bei der Union was runtergegangen, bei der AfD was hoch und alle haben gesagt, ja, die wandern da von der Union hin. Und jetzt ist es erkennbar, wie Sie sagen, die CDU hat in NRW ein sehr gutes Ergebnis geholt und die AfD hat massiv zugelegt, die Grünen haben verloren und die SPD hat verloren und auf einmal wird nicht mehr darüber geredet, woher denn diese Wähler kommen. So, ist das denn, glauben Sie, das ist insbesondere bei der SPD jetzt mit Blick auf NRW angekommen, dass da halt anscheinend eine schon fast Erosion stattfindet?
Das hoffe ich. Das ist ja nicht jetzt das erste Mal, als ich Ministerpräsident wurde. 2017 waren wir noch Kopf an Kopf. Und vor meiner Zeit war die SPD mal in der absoluten Mehrheit. So, und jetzt kämpft sie da um Platz 3 oder 4 mit um die 20% und in manchen Städten noch weniger. In Aachen beispielsweise, in meiner Heimatstadt, war ein sehr guter SPD-Kandidat, super Kampagne gemacht. Der hat am Ende 12% gehabt. Es war nur noch ein Kampf zwischen CDU und Grünen. So, das ist aber in so Hochschulstädten und katholisch geprägten Gegenden, das sind die
Münster
Grünen.
Münster beispielsweise auch.
In Münster, in Bonn. Im Ruhrgebiet ist das anders. Und das war eigentlich das Herzstück der SPD. Und da ist es jetzt sehr gebröckelt. Ich kann mir das nur wünschen, denn das Land braucht auch eine starke sozialdemokratische Partei. In Frankreich sind die Sozialisten ja quasi auch verschwunden, ähnlich wie die Bürgerlichen. Und dann sind plötzlich Kommunisten oder Le Pen stark und nicht mehr die Mitte.
Frankreich ist ein gutes Stichwort. Da läuft momentan einiges aus dem Ruder. Können wir eine Warnung aus Frankreich irgendwie mitnehmen?
In Frankreich ist das Parteiensystem natürlich noch viel volatiler als in Deutschland. Es ist sehr oft personenbezogen. Also eine Person gründet eine Bewegung, kandidiert als Präsident. Macron ist das Prototyp. Alle alten Parteien sind weg und Macron war da, aber die Frage ist jetzt, was kommt jetzt nach Macron? Wenn jetzt diese Galionsfigur weg ist, dann zerbricht auch diese Mehrheit wieder. Und dann sind plötzlich Vakuen da, die von den Extremen gefüllt werden. In Österreich gab es auch mal so eine Bewegung rund um Sebastian Kurz, der da mit eigener Liste antrat, sehr auf die Person bezogen. Ja, das Problem ist, wenn die Person weg ist.
Kennen wir hier auch.
Ja, aber das stimmt, aber bei uns haben wir immer noch Volksparteien, die am Ende auch aufstellen. Das ist nicht die Person, Spitzenkandidat, der von oben bis unten alles durchregiert. Und wenn der Spitzenkandidat ausfällt, dann wird ein neuer da sein. Das ist bei den Personenparteien halt nicht so. Das ist in Frankreich ganz schlimm. Und 2027 kann deshalb niemand sagen, wie es dann ausgeht.
Schauen wir nochmal auf die jungen Menschen in Deutschland. Es gibt ja regelmäßig Erhebungen und viele fühlen sich nicht repräsentiert. Und jetzt haben sie extrem gewählt. Also entweder Linke oder AfD. Dumm gefragt, wieso sollten sich junge Menschen der Mitte wieder annähern, wenn sie merken, dass ihre Interessen von den regierenden Parteien immer wieder mit Füßen getreten werden, beispielsweise bei der Rente?
Ja, also bei der Rente sind allerdings die beiden populären, populistischen Parteien auch nicht auf der Seite der jungen Leute. Also beim Rentensystem, daran kann man erkennen, wie kompliziert es ist. Wenn man das Rentensystem reformiert, trifft es in der Regel nicht die heutigen Rentner. Deren Rente ist ja quasi gesetzlich gesichert. Es trifft die, die in der Zukunft länger leben und wahrscheinlich länger arbeiten müssen und die aber mit ihren Beiträgen das System bezahlen. So, und daran kann man erkennen, und das könnte man jungen Leuten sagen, wir brauchen hier sachliche Erörterungen, weil man kann am Ende nicht Politik gegen Zahlen und die Demografie machen. Also wir können hier reden, was wir wollen. Dass wir älter werden, ist einfach ein Faktor. So, und dann ist die Frage, wie reagiert man darauf sozial und gerecht und auch im Interesse der Jungen, die immer weniger werden, und die Älteren, die immer mehr werden. Das ist so ein Beispiel. Und die anderen Beispiele sind, gerade junge Menschen leben wie selbstverständlich in der Demokratie, in der wir heute leben. Aber dass man das immer wieder erkämpfen muss, das ist etwas, was man auch jungen Leuten sagen muss. Die müssen dadurch nicht alle die klassischen Volksparteien wählen. Aber sie sollten sich nicht zu schnell von verführerischen, propagandistisch-populistischen Thesen erfassen lassen. Denn wenn das einmal weggebrochen ist, was wir an Demokratie haben, dann ist es nicht mehr so schnell wieder zurückzuholen. Das meine ich jetzt besonders im Hinblick auf die AfD. Da wird mit Ressentiments gespielt. In der Sekunde denkst du vielleicht, da treffen sie einen Nerv. Aber dafür Stabilität, Grundrechte, Respekt, Toleranz aufzugeben, das ist es nicht wert.
Ist das vielleicht auch mal so der schwarze Peter des Regierenden? Also 2021 haben die jungen Menschen primär FDP und Grüne gewählt, dann haben FDP und Grüne regiert und hat man gemerkt, okay, es hat sich jetzt nicht unbedingt so viel zum Positiven verändert. Dann wählen wir jetzt die nicht regiert haben, irgendwie in den letzten Jahren, und das sind AfD und Linke.
Das ist sicher ein Effekt. Das glaube ich schon. FDP und Grüne waren 2021 einfach die hipperen, moderneren Parteien. Das in Aachen erlebt, Audimax der Hochschule, 1500 Studierende kleben an den Lippen von Christian Lindner. Er war ein Popstar für junge Leute damals, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber es war damals so. Und Robert Habeck und Annalena Baerbock natürlich gleichermaßen. Heute muss man sich schon anstrengen, wenn man weiß, wer die Parteivorsitzenden der Grünen sind. Weil die Figuren nicht mehr da sind.
Schauen wir nochmal auf die Versöhnung, das ist ja das Thema, die Versöhnung der Schwarz-Weiß-Republik. Wie gut ist denn die Union aktuell da drin, eine gesellschaftliche Versöhnung anzuschieben?
Haben auch noch Lernpotenzial. Weil ich finde, gerade eine Regierungspartei sollte nicht mehr polarisieren. Eine Regierungspartei, also eine Opposition sollte nun auch nicht das Land spalten und polarisieren, aber eine Opposition muss manchmal markanter Dinge auf den Punkt bringen, an denen sie übrigens nachher gemessen wird. Und das ist auch ein Problem für die Union im Moment, dass wir vieles gesagt haben, was jetzt doch nicht kommt. Aber eine Regierungspartei müsste auch mit ihren Akteuren und in der Sprache Brücken in die Gesellschaft bauen und nicht so reden, als wäre man noch in der Opposition.
Haben das ein paar Leute in der Union noch nicht so ganz mitbekommen?
Ja. Namen werden nicht genannt, aber ich glaube, wir müssen, wie wir diskutieren, erkennen lassen, uns geht es um eine Sachlösung, und wir müssen vor allem auch sympathisch auftreten.
Schauen wir mal auf zwei aktuelle Fälle, die sehr viel durch die Medien gegangen sind. Das Amt der Bundestagspräsidentin gilt ja eigentlich als überparteilich und verbindend. Und jetzt erleben wir mit Julia Klöckner jemanden, die bei vielen Themen deutlicher auf Konfrontation geht, anders als zum Beispiel das Bärbel Bas oder Wolfgang Schäuble vorgemacht haben. Macht sie damit einen guten Job?
Das Amt ist schwierig in diesen Zeiten, wo sich viele nicht mehr an die Regeln halten. Deshalb finde ich, in der Sitzungsleitung muss man nicht unbedingt nur mit Ordnungsrufen und mit scharfer Sprache, sondern in einer Art den Akteuren klar machen, was du im Moment machst, überschreitet deine Grenze. Das konnte Norbert Lammert und Wolfgang Schäuble auch ohne die Glocke des Präsidenten und mit Ordnungsrufen zu drohen. So, und in so eine Rolle muss man sich einfinden.
Also glauben Sie, dass sie dann vielleicht ein bisschen integrativer wird mit der Zeit?
Ich denke.
Dann ein anderer Fall, kurz vor der Sommerpause ist die Verfassungsrichterwahl quasi zum Eklat geworden. Frau Bosis-Gersdorf wurde von Teilen der Union quasi zur Linksextremistin erklärt und eine eigentlich geräuschlose Wahl wurde zu einem Politikum. Warum ist diese Wahl Jens Spahn als Fraktionsvorsitzende denn so entglitten? Die Personalvorschläge waren ja in der Koalition abgesprochen.
Ja, aber das ist der einzige, es gibt wenige Momente, wo der Abgeordnete ganz allein für sich entscheidet. In einer Kabine, hinter einer Gardine, die man dahinter zuzieht, und niemand sieht, was er abstimmt. Das ist eine geheime Wahl, ähnlich wie die Kanzlerwahl. Es gibt nicht so viele geheime Wahlen. Alle normalen Abstimmungen sind immer öffentlich, sogar namentlich. Jeder Bürger kann nachlesen und jede Bürgerin, wie hat der Abgeordnete abgestimmt. Genau. Das ist bei den Wahlen nicht so. Und insofern war Jens Spahn und die Fraktionsführung davon ausgegangen, wir haben ja was verabredet, alle werden dem folgen, dann hat es da eine Diskussion gegeben. Und dann war am Ende erkennbar, es sind potenziell so viele, die jetzt aus Gewissensgründen oder warum auch immer sagen, wir werden diese Frau nicht wählen, dass das Ganze schief gehen könnte. Mhm. Und das ist sehr schwer für einen Fraktionsvorsitzenden zu spüren, weil er will ja das, was er der SPD zugesagt hat, dass man gemeinsam einen Kandidaten wählt, durchsetzen. Mhm. So, und in dem Fall kam das nicht nur von einer Seite. Manche haben ja gesagt, es waren die rechten Portale, die das aufgeheizt haben. Mhm. Es gab auch ganz andere Kollegen, die eher auf dem linksliberalen Flügel waren, die über Menschenwürde und Leben und über solche Fragen sehr intensiv nachgedacht haben. Ich glaube, wenn man sich mehr mit den Inhalten dessen, was Frau Brosius-Gersdorf wirklich gemeint hat, beschäftigt hätte, wäre schon mal die Hälfte wieder nicht anti gewesen. Mhm. Aber die Zeit war dann plötzlich nicht mehr da. Das ist dann entglitten. Mhm. Das darf nicht allzu oft passieren.
Der Vorfall hat viele in Deutschland empört. Was wird man in der Koalition daraus lernen?
Also, erstens hätte das nicht passieren dürfen. Zweitens müssen wir als Union, wenn wir so etwas zusagen, sorgen, dass es auch eingehalten wird. Drittens war die Empörung der SPD nun auch nicht nur hilfreich, wenn ich nächstes Mal auf die Wahlen im Ruhrgebiet sehe. Glauben Sie, in einem dieser prekären Stadtteile in Gelsenkirchen interessiert irgendwer, ob Frau Brosius-Gersdorf Bundesverfassungsrichterin wird?
Der Name ist wahrscheinlich nicht so populär.
Im Zweifel weder die Person noch die Funktion einer Bundesverfassungsrichterin, sondern weil sie haben vor Ort ganz andere Themen. Indem man aber in der Republik den Eindruck erweckt hat, das ist nun das allergrößte Thema überhaupt, ist es auch wieder ins Rutschen geraten. Mhm. Also alle haben da fehlt. Wir haben den größten Fehler gemacht, dass wir es nicht einhalten konnten, unsere Zusage. Die SPD hat es so dramatisiert, dass es sie an Teilen ihrer eigenen Wählerschaft wieder vorbeigeredet hat. Jetzt liegt ein gemeinsamer Vorschlag auf dem Tisch, der wird in der nächsten Woche verabschiedet. Und dann ist auch, glaube ich, dieses leidige Thema erstmal erledigt. Es hat die Regierung fast 2-3 Wochen ihrer Wirkung und ihrer Arbeit gekostet, weil alle nur noch über diesen einen Fall diskutiert haben und nicht über das, was wirklich politisch gerade relevant ist.
Ich würde gerne mal auf die AfD schauen. Brauchen wir ein Verbotsverfahren?
Nein. Ich glaube, das hilft gar nichts und es geht auch schief vor dem Verfassungsgericht. Die NPD ist schon schief gegangen, die nun wirklich eine extrem rechtsextreme Partei war und trotzdem hat das Verfassungsgericht den Meinungsstreit zwischen Parteien sehr hoch gehalten. Parteiverbot ist in Deutschland aus guten Gründen unter sehr hohe Hürden gelegt. Und ich glaube, wenn man das jetzt beschließen würde, dass man das macht, macht es die AfD noch mal stärker. Also wir machen dauernd Dinge, die sie in ihrer Märtyrerrolle bestärken und noch mehr Leute sagen, denen zeige ich es jetzt mal, jetzt werde ich AfD.
Kann man die AfD, wie Alex Dobrindt sagt, wegregieren?
Ja, wenn eine Regierung gut arbeitet, Probleme löst, die Bürger den Eindruck haben, es verändert sich was zum Guten, dann verschwinden auch populistische Parteien. In Dänemark und in Schweden können Sie das verfolgen. Mhm. Da haben die Sozialdemokraten beispielsweise die Migrationspolitik neu geordnet und plötzlich ist das Thema weg.
Vor kurzem saß hier Bodo Ramelow, der war der Meinung, man muss Menschen mit direkter Demokratie mehr und mehr an politischen Entscheidungen beteiligen. Das verhindere auch das Narrativ von die da oben entscheiden alles über unsere Köpfe hinweg. Was halten Sie davon?
Ich schätze ihn sonst sehr, aber bei der direkten Demokratie bin ich immer extrem skeptisch, weil es ist genau diese Polarisierung. Sie haben eine Ja-Nein-Frage, anders geht's ja nicht. Sie haben dann vorher einen aggressiven Wahlkampf, entweder für ein Ja oder für ein Nein. Und ein Kompromiss ist nicht mehr möglich. Mhm. Hier im Parlament wird im Bundestag oft nochmal was verändert, was die Regierung eigentlich schon anders beschlossen hatte, weil man Konsense macht. Das ist bei Ja-Nein-Fragen nicht möglich. Und es ist leicht möglich, dass eine populistische Bewegung in wenigen Wochen etwas mobilisiert, was man nachher bereut. Das kann man beim Brexit in Großbritannien sehr gut erkennen. Da sind manche heute, die sagen, hätten wir das mal gar nicht erst angefangen. Und deshalb in der Schweiz funktioniert es gut. Die haben aber Jahrhunderte das auch trainiert und gelernt und haben jede Woche irgendeine Volksabstimmung zu irgendetwas. Für Deutschland ist das nicht gut.
Dann wagen wir jetzt am Ende mal einen kleinen Ausblick. Sie setzen sich ja massiv für Dialog und Versöhnung ein. Und da gibt es in Deutschland ja quasi auch ein Amt für. Nennt sich Bundespräsident. Mal ganz ehrlich, wenn Frank-Walter Steinmeier aufhört, wäre das Amt nicht auch was für Sie?
Also darüber spekuliert man nicht, erst recht, wenn man einen Bundespräsidenten noch hat. Und ich glaube, der Wunsch nach einer Frau wird die nächste Bundespräsidentenwahl prägen.
Wie wichtig ist das Amt denn noch aktuell heute?
Das ist sehr wichtig eigentlich. Und man bräuchte eigentlich in diesen Zeiten noch einen Bundespräsidenten, der durch eine Rede, die unerwartet ist, also wo man nicht schon vorne, wenn er ans Pult tritt, weiß, was das Ergebnis ist, vielleicht auch manche verblüffen könnte und der auch das Land wieder stärker zusammenführen könnte.
Vielleicht ein Ausblick mal ins kommende Jahr. Was wünschen Sie sich mit Blick auf die 5 Landtagswahlen für den politischen Betrieb?
Ich wünsche mir, dass, wo die Gefahr am größten ist, im Osten von den Ergebnissen her, dass die Länder noch regierbar bleiben. Das ist das in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, würde ich mal unterstellen, wird das irgendwie gelingen. Aber in den ostdeutschen Ländern ist das nicht ganz so klar, ob Demokraten noch genug Potenzial in der Mitte haben, dass sie in irgendeiner Form eine Führungsrolle übernehmen können. Die AfD da in Regierungen käme, ist das keine beruhigende Perspektive, auch für ganz Deutschland nicht. Und wenn ich in Sachsen-Anhalt sehe, da hat Rainer Haseloff, der jetzt ja leider aufhört, sehr viel geleistet, hat dieses Land zusammenzuhalten. Es sind ja auch kleine Länder mit wenigen Millionen Einwohnern. Und da reichen ein paar 10.000 Stimmen, um die Ergebnisse völlig zu verändern.
Wenn man sich da die Umfragen anguckt, dann könnte man irgendwie mal ein bisschen durchrechnen. Da würde es dann reichen, wenn die CDU mit den Linken und dem BSW zusammengehen würde. Was ja auf dem Papier, also das ist ja undenkbar eigentlich fast.
Das ist alleine schon nicht mehr gut, wenn nur noch mit dem Taschenrechner Mehrheiten gebildet werden und gar nicht mehr geguckt wird, passt das eigentlich zusammen. Und das nenne ich dann unregierbar, weil dann komische Kompromisse gemacht werden und am Ende wieder nichts passiert.
Muss man da an der Stelle auch nochmal über die sogenannte Brandmauer sprechen? Also es könnte ja ein Szenario sein, dass am Ende die CDU sagt, wir stellen eine Minderheitsregierung, wir machen hier unsere Arbeit und wer zustimmt, der stimmt zu. Anders ist es ja dann vielleicht gar nicht mehr möglich, Mehrheiten zu finden.
Ich würde im Moment dafür werben, dass man im Wahlkampf für starke Volksparteien wirbt, damit das Szenario gar nicht erst eintritt. Über die Brandmauer würde ich im Moment nicht diskutieren.
Also dann eher, wenn das Kind potenziell im Brunnen gefallen ist.
Ja, wir müssen uns natürlich auch angewöhnen, aber nicht in Ostdeutschland, hier im Bundestag. Wie gehen wir eigentlich mit der AfD um und machen wir nicht eigentlich durch die Märtyrerrolle sie immer stärker? Und das ist ein schwieriger Pfad, klarzumachen, sie dürfen keine staatliche Verantwortung übernehmen. Aber wir haben schon Respekt vor frei gewählten Abgeordneten, die ja immerhin ein paar Millionen Menschen auch repräsentieren. Und dieses auszutarieren ist wichtig.
Die aktuelle Bundesregierung ist jetzt schon unbeliebter, als die Ampel es zum gleichen Zeitpunkt war. Glauben Sie, dass sie den Turnaround schafft und wenn ja, durch welche Maßnahmen?
Ich glaube das schon. Ich meine, die Ampel war am Anfang völlig überhyped, um es mal so zu sagen, also mit
Selfies,
mit Selfies und jetzt beginnt das moderne Deutschland und wenn immer einer eine Epochenwende ankündigt, kannst du davon ausgehen, in ein paar Monaten ist das erledigt. Die Regierung beginnt jetzt gleich mühsam und hat vielleicht dadurch die Chance, dass sie mit der Lösung von ein paar Sachproblemen am Ende auch gute Ergebnisse bringt. Das ist keine Euphorie-Koalition wie die Ampel. Das ist keine, die man überhöht. Sie hat sich auch sehr, auch schon im Koalitionsverhandlungsverfahren, sehr nüchtern, pragmatisch, keine Selfies, keine Selbstdarstellung, nur an Texten gearbeitet. Ich glaube, das passt in die Zeit. Und wenn sie gute Ergebnisse am Ende liefert, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, wenn wir Ordnung in der Migration haben, wenn wir in Europa wieder stark sind und wieder Akteur sind, dann werden vielleicht die Leute dann noch sagen, ihr habt das ganz gut gemacht.
Letzte Frage, wir gehen hier im Podcast immer mit Musik raus und welchen Song hört Armin Laschet am liebsten, wenn er es sich zu Hause mit einem Zigarillo und einem Weinchen gemütlich macht?
Ach, das ist natürlich nie ein einziger Song, wäre ja langweilig.
Welcher ist denn gerade bei ihr?
Könnte man nicht 10-mal hören, aber ich höre gerne italienische Musik. Azzurro ist ein wunderbares Lied, wo man gleich lauter dreht. New York von Frank Sinatra hat auch diese Qualität und im Stadion und dann manchmal auch zu Hause. You Never Walk Alone ist jedenfalls auch ein Gänsehautmoment.
Ich würde sagen, den nehmen wir am Ende Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Danke.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hier feiere ich mit meiner Familie gerade Norus. Ich glaube, Norus ist so der einzige Tag, an dem ich mich wie eine echte Iranerin fühle.
Komm, nimm nur eure Geschenke.
Machen wir danach Hafels?
Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich unser Wohnzimmer in Germersheim verlasse und rausgehe, dann bin ich, wie soll ich das jetzt sagen? Naja, Alman Aida. So nennen mich die Leute.
Ach echt? Wieso?
Ja, weil ich so korrekt bin und so.
Ja, aber ich hab das Gefühl. Ich bin eben sehr deutsch. Also ist auch wenig überraschend. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Und ehrlich gesagt, dass ich meine iranische Identität quasi an der Haustür ablege, war immer total normal für mich. Meine Mutter hat mir das mein ganzes Leben so vorgelebt.
Wieso sprechen wir draußen eigentlich fast nur Deutsch?
Ich möchte nicht, dass wir so auffallen mit unserer Sprache.
Bis vor 3 Jahren die größte feministische Protestwelle in der Geschichte der Islamischen Republik Iran ausgebrochen ist. Danach war meine Mama wie ausgewechselt. Wie sich das alles auf uns ausgewirkt hat und wie der Krieg in Iran im Juni auch nochmal alles umgeworfen hat, das hört ihr in Azizam, die Revolution meiner Mama. Ein Podcast vom SWR und von Funk, produziert von ACB Stories. Ab dem 2. September überall, wo es Podcasts gibt.